Herzlich willkommen zu Go Global Bremen Business Talks, der Podcast über die Unternehmen, den Handel, die Technologien und die Menschen, die Bremen und Bremerhaven mit dem Rest der Welt verbinden. Der Go Global Bremen Business Talks Podcast ist ein Gemeinschaftsprojekt der Wirtschaftsförderung Bremen, der Handelskammer Bremen-Bremerhaven und der Bremer Senatoren für Wirtschaft, Häfen und Transformation. Ich bin euer Host Boris Felgendreher und heute geht es bei uns um das Thema Drohnen. Denn nach Jahren des Hypes und darauf folgender Ernüchterung beginnt jetzt gerade die viel wichtigere Phase der echten Drohnenwirtschaft. Und in der hat Bremen gute Chancen, eine wichtige Rolle zu spielen. Deshalb ist mein Gast heute Harald Rossol, der Geschäftsführer von BRM IT und Aerospace und Initiator der Drone Days, die in Kürze wieder in Bremen stattfinden. Ich wünsche euch viel Spaß.
Hallo Harald, herzlich willkommen zum Go Global Bremen Business Talks Podcast. Schön, dass du dabei bist.
Ja, schön, dass ich hier sein darf. Schön, dass ihr in meinem Büro seid und dass wir vielleicht mal das Thema Drohnen und Drone Days beleuchten.
Drohnen und Drone Days. Drohnen habe ich vor vielen Jahren schon so eine Art Leidenschaft für entwickelt. Ich habe mir ganz früh schon so eine Drohne mal zugelegt. Inzwischen ist es irgendwie komplett eingeschlafen, nachdem irgendwie alles nur noch mit Führerschein und irgendwelche Lizenzen und ich auf meinem eigenen Grundstück sowieso keine Drohne mehr fliegen lassen kann, hat sich das so ein bisschen abgeschwächt. Aber ich bin wirklich sehr, sehr gespannt, so mal so eine kleine Bestandsaufnahme zu bekommen von dir, wo wir eigentlich stehen, wo die Technologie heutzutage steht, weil ich auch diesen initialen Hype so ein bisschen wahrgenommen habe damals. Ich führe viele Gespräche zum Thema Logistik. Und damals war so Drohnen in Bezug auf Lieferung und Logistik irgendwie wieder richtig groß gehypt und riesengroße Visionen wurden da aufgezeigt, was da alles möglich sein kann. Heute 2026 guckt man sich an, was daraus geworden ist. Es ist ein bisschen ernüchternd. So. Klar ist das vielleicht so eine Entwicklung, die jede Technologie durchmacht, so ein Hype-Cycle, irgendwie übersteigerte Erwartungen, die dann irgendwann ernüchtern, irgendwie so ein Tal der Tränen und dann irgendwie wieder hochführen. Hinzu kommt auch noch, dass das Thema Drohnen jetzt in den letzten Jahren auch nochmal so eine ganz andere Dimension angenommen hat in Bezug auf Defense und Kriegsführung und so weiter, was war ja vor 10 Jahren auch gar nicht der Fall. Also da ist noch einiges sozusagen passiert und es ist allerhöchste Zeit, so ein bisschen mal das Thema abzuklopfen und auch vor allem zu schauen, was wir in Bremen hier, wir sind ja nun bekanntermaßen Luft- und Raumfahrtstandort, ob wir beim Thema Drohnen ähnlich gut aufgestellt sind, ähnlich gute Zukunft vielleicht haben werden oder auch nicht. Jetzt kommst du bist auch seit vielen, vielen Jahren in dem Thema drin, warst auch sozusagen Mann der ersten Stunde oder wie würdest du dich bezeichnen, wenn es um das Thema Drohnen geht?
Ach, das können wir vielleicht zum Schluss klären, ob ich der Mann der ersten Stunde bin, das glaube ich nicht unbedingt. Aber ich würde sozusagen, du hast jetzt ja wirklich ein breites Feld aufgemacht und nicht, dass unsere Hörer sozusagen verschreckt sind, weil das wird jetzt 3 bis 4 Stunden dauern, was wir jetzt machen werden. Also ich glaube, die Drohnengeschichte hat ja viele Aspekte, die du gerade beleuchtet hast. Defense, die Pizzakopter, die Logistik, die Landwirtschaft, eine Community, die man vielleicht dafür braucht. Aber ich möchte gerne einsteigen mit deinem ersten Wort oder deinem ersten Satz. Du hast gesagt, du hast dir vor 4, 5 Jahren eine Drohne gekauft. Mhm. Und jetzt wird jeder Hörer irgendein Bild im Kopf haben. 4 Motoren, 4 Arme, so ein Quadcopter. Dieses Bild bitte jetzt streichen am Anfang dieser Sendung, weil das muss jetzt erstmal aus dem Kopf raus. Die haben damit auch etwas zu tun, aber ich rede hier gleich über etwas ganz anderes, eine ganz andere Dimension. Natürlich haben die Quadcopter einen Job. Die werden für viele Fotografen, Vermessungen, etc. benutzt, rund um die Uhr. Ein ganz, ganz wichtiges Beispiel. Aber dafür ist im Prinzip alles geregelt, wie man sie nutzt, was man damit machen darf, wo man sie nicht benutzen darf. Da ist eigentlich eine ganz große Klarheit da. Aber wir reden jetzt über etwas, über eine Nutzung von Drohnen, die eine höhere Komplexität haben. Und da eben das zweite Bild sofort löschen, das ist eben nicht nur Defense, sondern ganz, ganz andere Beispiele. Und darüber möchte ich jetzt gerne mit dir reden.
Ja, ein weiteres Bild, was noch kommt, wo du gerade von Bildern sprichst, die im Kopf entstehen. Ich war vor einigen Jahren auch um dieselbe Zeit so herum auf vielen Messen unterwegs, wo diese eVTOLs vorgestellt wurden. Ne? Also irgendwie so Lilium und wer da noch damals mitspielte, Volocopter beispielsweise, diese Flugtaxis sozusagen.
Ich möchte jetzt ja nicht sagen, dass es sozusagen an die alte historische Geschichte des Cargolifters anschließt. Aha. Will ich überhaupt nicht vergleichen. Nein, was die da gemacht haben, war ein Sprung in die Zukunft, ein eVTOL. Mhm. Also ein System, wo kein Pilot drin sitzt, sondern der Pilot ist halt irgendwo und dann steigen da 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20 Menschen ein und lassen sich irgendwo hinfliegen. Und ich glaube, das war der Gedankenfehler. In der Idee sicherlich spektakulär, aber in der Umsetzung natürlich fehlerbehaftet. Da fing also jemand an, sich Gedanken zu machen, wir haben da ein Fluggerät, was wir jetzt noch entwickeln müssen, das irgendwie senkrecht starten kann und fliegen kann, da ist kein Pilot drin und fliegt eben nicht Material oder irgendetwas anderes, sondern fliegt Menschen. Und jetzt hätte der sich das ausgedacht hat, einmal in die Regularien gucken müssen. Das ist nicht genehmigbar. Du darfst nicht Menschen ohne einen Pilot nach den internationalen Regularien fliegen. Das ist einfach nicht zulässig. Also ohne Pilot im Sinne von, der Pilot sitzt mit in der Kanzel. Das ist schlichtweg verboten.
Ja, vielleicht war damals die Hoffnung, dass diese Regularien entsprechend angepasst werden, um sowas zu ermöglichen.
So funktioniert es aber in der realen Welt der zivilen Luftfahrt halt nicht. Die ICAO, eine UN-Organisation, das heißt, wenn du eine Idee da einschüttest, dann hat das ein Delay von 10 bis 20 Jahren, dass da etwas passiert. Du musst also einen anderen Weg gehen. Und das ist genau eigentlich vielleicht auch die Hauptkritik oder einer der Kritikpunkte, über die wir heute reden müssen. Das heißt, die unbemannte Welt ist schlau, ist schnell, ist toll, ist modern. Alle Charaktere passen da rein. Nur, sie hätten noch mal jemanden fragen müssen aus der bemannten Welt, weil die machen das seit 100 Jahren. Die wissen so in etwa, was sie da tun. Die wissen auch, warum das gut funktioniert, warum das günstig funktioniert, warum das auch ökologisch auch funktioniert und warum das absolut safe funktioniert. Und da hätte man mal hingucken müssen und sich jemanden fragen müssen, wie macht ihr das eigentlich in der pilotierten Welt? Also in der pilotierten Welt, dass der Pilot mit drin sitzt. Warum darf man kommerziell gegebenenfalls auf Kurzstrecke mit einem Piloten fliegen und warum muss man auf Mittel- und Langstrecke mindestens zwei Piloten haben? Auch da waren die Regularien schon lange so, dass natürlich die Hersteller von Flugzeugen sehr deutlich gesagt haben und schon vor 10 Jahren, wir brauchen nicht zwei Piloten für die Langstrecke. Wir können mit einem Piloten das ohne Probleme abhandeln. Und die ICAO hat vor mehreren Jahren schon entschieden, das ist toll, das ist super, machen wir aber nicht. Wir wollen zwei Piloten haben vorne drin, zwei Menschen. Und da die Regularien schon gestoppt worden sind, zu einem Piloten kommen wir nicht einmal, dann wird man zu null Piloten im Cockpit erstmal gar nicht kommen. Und deswegen ist das gescheitert. Nicht, weil die Idee nicht gut ist, nicht, weil das nicht technisch umsetzbar war. Auch da muss man drüber reden, haben sie es eigentlich gut technisch umgesetzt? Naja, die Systeme waren so laut, da, wo sie eigentlich hätten landen und starten sollen, nämlich innerstädtlich, hätten die auch keine Zulassung gekriegt. Aber das ist eine technische Frage. Die finde ich eher marginal. Die technische Frage ist immer einfacher zu beantworten und zu lösen als eine regulatorische Frage. Die hat ein viel größeres Delay.
Vielleicht noch mal einen Schritt zurück, aber ich wollte mal verstehen, wie du in dieses Feld reingekommen bist. Du musst ja vielleicht auch
Das ist doch ganz einfach. Ich bin ja schon ein paar Tage älter und mein Traum war immer Fliegen, ganz klar. Kleiner Junge, kleine Flugzeuge, Modelle. Größer geworden, größere Modelle. Irgendwann war ich sozusagen an diesem Maßstab 1:4. Da wiegt so ein Modell schon 25 Kilo. Da dann sozusagen mit rumgespielt. Und dann wollte ich wechseln von Maßstab 1:4 auf Maßstab 1:3. Dann reden wir über 100, 120 Kilo. Ah, da bin ich auch schon unterwegs gewesen. Bis dann einer meiner Kunden, ich mache ja IT seit 1991, zu mir sagte, ey, was soll das jetzt, werden Sie wahnsinnig. Also wenn Sie das machen, dann gehen Sie lieber richtig fliegen. Ist sowieso viel besser. Ja, wollte ich auch immer, habe ich irgendwie nicht hingekriegt. Wäre viel einfacher. Gehen Sie jetzt zum Fliegerarzt, machen Sie Ihre Flugausbildung und werden Sie Pilot. Und das habe ich Anfang 2000 einfach gemacht, um eigentlich meinen Jugendtraum in der Realität umzusetzen.
Ah ja, okay.
Da habe ich richtig geflogen, also mit großen Flugzeugen, und mich da auch mal weiter fortgebildet. Und da habe ich die grandiose Möglichkeit bekommen, auf dem Flugplatz, wo ich war, im Jahre 2016 diesen mit einem Freund gemeinsam zu kaufen.
Ah, okay.
Und das Jahr 2016, das war das Jahr gewesen, wo wir angefangen haben, sozusagen tief in den Bereich unbemannte Luftfahrt einzusteigen, weil ich hatte ein paar Großkunden, ich kann ja auch einen Namen nennen, das war Airbus, die ein Großfluggerät hatten, knapp 5 Meter Spannweite, und für die habe ich sozusagen das ganze Szenario hochgezogen. Wie kann man auf einem zivilen Flugplatz, einem zivilen Luftraum Betriebsgenehmigungen erwirken, um dort halt unbemannte Systeme zu operieren? So fängt das an.
Okay, 10 Jahre her jetzt.
2016. Jetzt kann man sozusagen sagen, ich bin jetzt seit 10 Jahren dabei. Aber ich sehe immer alles mit dem Blick der bemannten Luftfahrt. Wir tun die Dinge so, wir haben dann zwar in einem unbemannten System keinen Menschen drin, da haben wir den Piloten am Boden oder an der Kontrollstation, aber immer mit den Regularien, mit der Safety, wie bemannte Luftfahrt gemacht wird.
Du hast damals einen Flugplatz gekauft, sagst du?
Ja.
Den hast du heute noch?
Ja. Ja, logisch. Ist ja immer noch ein Hobby. Ich meine, letztlich ist es ja so ein bisschen, IT war ja nie mein Hobby. Zur IT bin ich gekommen, weil ich in den 80er Jahren bei der Bundeswehr war. Elektronische Kampfführung war ein Riesenthema damals. Da waren wir im Kalten Krieg noch. Und das
da kommt auch einiges bei dir zusammen. Das ist, ich rede da oft von so einem, oder Leute reden oft davon, so einem Talent-Stack. Also so verschiedene Talente oder so verschiedene Fähigkeiten und Interessen, die dann zusammenkommen, die dann irgendwie so ein ganz, was ganz Neues bilden sozusagen. Ne? Also deine Defense-Herkunft sozusagen, deine Leidenschaft fürs Fliegen und dann frühe Erfahrung mit so Modellbau und sowas, kommt irgendwie dann jetzt alles zusammen. Ne?
Ja, wobei ich nie Modellbauer war. Ich war immer der Modellflieger.
Du hast nie was gemacht?
Ich habe eigentlich Modellbauen gehasst. Was ich ganz
okay, du hast also fertige...
das war zu der Zeit, ich meine, wir reden über 80er Jahre, da gab es so viel Fertiges nicht. Aha. Das war immer die maximale Quälerei, muss ich schon sagen. Modellbau war nicht so mein Thema. Da bin ich auch nicht wirklich gut. Aber den anderen sozusagen das zu verstehen, das zu durchdringen, wie man das nutzen kann Und das Bedienen, das liegt mir mehr.
Ja, aber dann kam ja irgendwann der Moment, wo diese Quadcopter tatsächlich kamen, wo man dachte, okay, das ist wirklich jetzt so eine Art Quantensprung. Ne? Also man hatte ja früher schon solche Hubschrauber beispielsweise, so Modellhubschrauber, die irgendwie sehr, sehr schwer zu steuern waren und alle mit allen Schwierigkeiten kamen und so weiter. Natürlich auch Modellflugzeuge, die vorne einen kleinen Propeller hatten, die dann auch relativ schnell abstürzen. Und dann kam halt diese Quadcopter-Technologie. Hast du so einen Moment gehabt, wo du dachtest, oh wow, das ist nochmal eine ganz andere Nummer? Oder bin ich da zu Laie, um das darzustellen?
Manchmal auch die Eigenschaft, Klugscheißer zu sein. Das mache ich jetzt mal eben.
Das ist gut, das zuzugeben im Podcast.
Ja, das ist immer eine ganz wichtige Geschichte. Die Quadcopter sind das, was wir am Anfang schon sagten, bitte das Bild rausschieben. Das waren nicht die ersten Drohnen, überhaupt nicht. Mhm. Das heißt, Drohnentechnologie, gerade im Kontext zu Norddeutschland, da insbesondere Bremen, ist eine Domäne seit den späten 70er Jahren hier.
Okay.
Das waren nicht die Quadcopter. Sondern es waren schon sicherlich Defense getrieben, aber die eine oder andere zivile Anwendung gab es da auch schon, dass hier die Unternehmen, die hier ansässig waren, sozusagen Drohnensysteme, Flugdrohnensysteme entwickelt haben, die eben nicht senkrecht starten konnten. Die wurden im Katapult gestartet oder ähnliche Art und Weise und waren Flächenflieger. Das waren die ersten Drohnen, die aus Bremen gekommen sind.
Ende 70er Jahre. Das ist mir gar nicht bewusst.
Nee, das haben viele nicht. Wir nehmen dieses Thema, denn erst war, als diese Quadcopter, Bild wollen wir nicht haben im Kopf, wahrgenommen haben. Aber die Geschichte hat nicht vorher schon angefangen, viel vorher. Und wenn man richtig hinschaut, bemannte Fliegerei, nehmen wir mal Gebrüder Wright 1903, ob das so stimmt oder nicht, mal dahingestellt, wo wir jetzt nicht diskutieren. Wann war das erste unbemannte System in der Luft? Naja, ein paar Jahre später. Also dokumentiert ist Firma Siemens 1918. Das erste unbemannte System, was außerhalb der Sichtweite geflogen ist.
Ja, aber die Systeme, von denen du jetzt sprichst, die in Bremen entstanden sind, die in Defense unterwegs waren, waren das größtenteils so Versuchs- und Pilotprojekte?
Nein,
oder sind die jemals von der Bundeswehr tatsächlich irgendwie nicht zur Anwendung gekommen, aber zumindest ins Programm mit aufgenommen
worden? Ins Programm sind erprobt worden und zwei Systeme sind auch zur Anwendung gekommen. Mhm. Und wenn man ehrlich ist, sind sie heute auch noch im Einsatz.
Okay, das ist gut und schlecht zugleich.
Nee, das ist gut. Nein, das haben natürlich, sind refreshed worden natürlich. Software-Updates, etc. Das ist ja kein Geheimnis sozusagen der IT oder der heutigen Drohnen. Das ist ja eher Standard. Das wurde damals auch schon mitgedacht.
Ja, klar. Jetzt hast du aber mehrmals erwähnt, dass diese Quadcopter-Technologie, irgendwie, da sollen wir aus dem Kopf verbannen und so weiter.
Ja,
und so.
Das ist eine wichtige Technologie.
Ja.
Ich meine, sie ist klein, sie wiegt ein paar hundert Gramm. Da ist eine Kamera dran, ist eine Fernsteuerung dran, die kann man auf den Tisch stellen. Geht raus, startet sie und kann irgendwo Kameraaufnahmen machen oder Vermessungen machen oder etc.
Vor allem kamen da zu dem Zeitpunkt so viele Dinge zusammen. Also die Technologien selber, also die Kameras kamen aus Handys beispielsweise und Sensoren und so weiter. Das wurde dann auch.
Es wurde komfortabel.
Ja.
Und damit hat es auch einen Markt erschlossen. Das ist ja auch so ein Vorwurf, weiß ich jetzt gar nicht. Aber die Dinge müssen natürlich komfortabel sein. Sie müssen einen gewissen Nutzen haben und sie müssen komfortabel sein. Und da muss man ganz deutlich. Ich möchte auch gerne mal eine Marke nennen und das ist eigentlich keine tolle Marke, aber sie kommt auch aus China, aber es ist einfach DJI.
Ja, die haben das ist die Drohne, die ich mir damals angeschaut
habe. Smooth einfach gemacht. Sie haben es richtig gemacht. Sie haben es inhaltlich richtig, sie haben einen richtigen Preis gefunden, sie haben ein Produkt, was fertig ist, präsentiert, sie haben eine stetige Verbesserung in ihrem Produkt und das sieht man auch heute, warum sie unseren Markterfolg haben.
Ja.
Sie sind einfach weltweiter Marktführer.
Hatten wir jemals in Deutschland eine Chance, da auch mitzuspielen? Oder
natürlich
war
hatten wir mal eine Chance? Wir hatten eine Chance und wir haben eine Chance.
Bei diesen Consumer-Drohnen, meinst du?
Naja, bei den reinen Consumer-Drohnen, ich meine, wir sollten erstmal den Professional-Markt sozusagen komplett in den Griff haben und danach können wir auch über Consumer-Drohnen halt reden. Wenn man Consumer-Drohnen produziert, dann muss man in Skalierung 100.000 Stück immer denken. So, können wir 100.000 Stück mal eben ein Produzent produzieren? Naja, das können wir schon, man macht nur keiner, weil die Marge einfach vielleicht auch nicht toll ist. So, aber wie gesagt, das ist jetzt nicht mein Fachgebiet.
Ja.
Auch da bin ich eher der User, sonst bin ich da auch nichts. Nur, wir haben eigentlich auch ein Defizit, dass wir im Professional-Markt auf der einen Seite sehr gut aufgestellt ist, unendlich leistungsfähige Firmen haben und trotzdem, und das ist sozusagen der Seitenhieb Richtung Regulatorik, natürlich an vielen Hürden stellen.
Okay, lass uns da nochmal ins Detail eingehen, aber ich stelle mal heute so da, ich versuche jetzt ein paar so Meilensteine irgendwie rauszufischen, ne, wo sie sagen, okay, das war so ein Quantensprung in der Technologie oder in der Akzeptanz auch gegenüber der Bevölkerung oder der Politik oder wie auch immer, weil es ist auf dem Radar aufgetaucht, da gab es ja bestimmt so wichtige Meilensteine. Was waren für dich wichtige Meilensteine, wenn du die letzten 10 Jahre zurückguckst, was die Branche nach vorne gebracht hat?
Also die Frage ist einfach, die Antwort ist sehr kompliziert und glaube ich nicht durchgängig. Also was du selber schon festgestellt hast, du hattest irgendwann ein Produkt, das stand jetzt für mich dooferweise, muss ich sagen, ich hätte eher die deutsche Industrie gesehen, wenn sie nicht so gezügelt worden wäre, dann wäre sie da auch heute in der Lage, einfach ein Produkt auf den Markt geschmissen, was smooth funktioniert. Das hat einfach ganz normal breitere Bevölkerungsschichten einfach erobert und über diesen Rückkanal auch letztlich die Professionals. Das heißt, man muss hier schon wirklich sagen, die ersten Drohnen, die wirklich in Stückzahlen auf dem Markt waren, waren privat genutzte Drohnen, die man einfach irgendwo kaufen konnte. Und jeder hat das sozusagen damit rumgeflogen. Und zu der Zeit, vor 10 Jahren, wurde es von jedem auch als Spielzeug eingestuft. Das wurde von dir als Spielzeug eingestuft, von mir. Das wurde aber auch von den Behörden komplett als Spielzeug. Das ist einfach Spielzeug. Hm. Das hatte nicht mal das Niveau eines Modellflugzeuges, sondern auch darunter sozusagen. Das kaufen sich kleine Kinder und spielen ein bisschen durch die Welt. So fing das einfach an. Bis dann festgestellt worden ist, naja, das ist wohl was ganz anderes. Also die Zuordnung, was das überhaupt ist, hat eigentlich erst in den letzten Jahren deutlich stattgefunden. Weil dann fing auch an, langsam an, und das ist vielleicht ein Meilenstein, der nicht technologischer Art ist, aber regulatorischer Art. Die EU hat das sozusagen auf den Schirm genommen und hat angefangen, sozusagen EU-Verordnungen zu bauen, wie man mit Drohnen umgeht. Die Regulatorik dahinter, die C-Klassen, die Gewichtsklassen und so weiter und so fort. Mit einer Komplexität, die wieder typisch natürlich ist. Das heißt, aus der Spielzeugabteilung, wo nach dem Motto, kauf das ruhig, flieg damit, haben wir sozusagen heute im Jahre 2026 einen bürokratischen Wust zum Thema, unter welchen Bedingungen darf ich welche Drohne zu welcher Zeit und wie benutzen, mit welcher Lizenzierung, welcher Versicherung, etc., etc., etc. Ja,
das, was ich gerade beschrieben habe, das mir so ein bisschen die Lust
daran genommen hat. Eine super Komplexität, ja. Bei mir in der Firma arbeiten anderthalb Menschen nur daran, Zulassung zu bauen, Betriebserlaubnisse zu bauen. Also wir machen das ja nicht nur für uns, wir machen das auch für unsere Kunden. Mhm. Die kommen zu uns und sagen, wir haben hier so ein Fluggerät und wollen da gerne mit in die Luft. Mhm. Und das ist auch eine ausreichende Sichtweite. Super. Einfacher wäre es gewesen, du wärst mit einer Idee vor anderthalb Jahren zu uns gekommen, dann wären wir nämlich jetzt schon fertig mit der Zulassung. Weil das dauert das. Mhm.
Ja, es ist für mich gefühlt so ein bisschen, der Übergang war sehr, sehr schnell von so wilder Westen, wo im Prinzip alles möglich war. Du konntest überall fliegen. Ich weiß noch, als ich die Drohne mit in den Urlaub genommen habe, irgendwie an der Ostsee, da am Strand lang geflogen, hat sich keiner darum gekümmert. Bis heute, wo ich nicht mehr in meinem eigenen Garten meine Drohne steigen lassen kann. Das ging also sehr, sehr schnell von heute auf morgen sozusagen. Aber du sagst, da haben wir ein bisschen zu sehr draufgehauen oder mit einem typischen EU-Regularik ein bisschen zu sehr.
Ja, wahrscheinlich in der EU auch noch durch Deutschland getrieben. Vielleicht will ich jetzt gar nicht so ganz stark bauen, aber so ein bisschen wird in der Geschichte was dran sein. Also heute haben wir einen Wust sozusagen von Regulatorik zum Thema Drohnen. Nun ja, also eine Privatperson hat eigentlich keine Chance, sich da wirklich ernsthaft mit zu beschäftigen. Gut, jetzt haben wir die CE-Klassen oder die C-Klassen, da kann man ein bisschen drauf gucken. Aber ich glaube, die Unsicherheit, jetzt selbst illegal zu machen oder die Möglichkeit, was illegal zu machen, ist natürlich gigantisch groß. Die ist ja nicht kleiner geworden, die ist ja größer geworden. Mhm. Jetzt würde jemand sagen, der Regulatorik macht, Rossold, was erzählen Sie da? Das ist auch ganz klar aufgeschrieben, das kann doch jeder nachlesen. Jawohl, soweit schon klar. Aber auf der einen Seite kann ich es einfach kaufen. Der Kauf ist ja nicht reglementiert. Ich habe also zum Kauf noch gar nicht so eine Idee. Ist das eine C0, eine C1, C2, C5, C6 Drohne? Das weiß, also da muss ich schon ein bisschen Grundwissen haben, um sozusagen auch regulatorisch vielleicht das Richtige zu kaufen. Jetzt habe ich so ein Ding mir gekauft, das hat mir auch eigentlich so keiner vielleicht beim Kaufen erklärt, dass ich jetzt eigentlich erstmal eine richtige Betriebsgenehmigung brauche. So, das hat natürlich eine Komplexität. Und somit bist du jetzt plötzlich in so einer Phase, Polizeibehörden wollen das auch gar nicht hören, was ich jetzt sage. Naja, da bin ich natürlich nicht mehr legal unterwegs. Legal und Kriminalität ist irgendwie in der Sprachgebrauch sehr scharf beieinander. Das würde ich hier auftrennen. Der ist zwar illegal unterwegs, aber mit Sicherheit nicht kriminell. Aus welchen Gründen auch immer. Aber er ist illegal unterwegs, was er da tut. Er hat es gewusst, er hat es nicht gewusst, er hat zum Teil gewusst. Hat gesagt, okay, das ist mir zu kompliziert, ich will eigentlich nur mit spielen und fertig. Mhm. Also die Abstufung ist ja sozusagen sehr feingliedrig. Illegal, schrägstrich kriminell ist es sowieso. Aber das ist ein zurzeit nicht lösbares Problem, vor dem wir hier stehen. Weil wir hören durchgehend Drohnensichtungen. Jegliche Art. Wir vermuten kompetente Personen, unkompetente Personen, wer auch immer, ruft irgendwo an, ich habe da eine Drohne gesehen. 8 Meter groß, 5 Meter groß, schwarz, silber, was auch immer. Also die Sichtungen sind ja unendlich viele. Jetzt muss man natürlich irgendwie identifizieren, naja, war das jemand, der legal unterwegs war? Oder war der illegal? Oder war der illegal oder kriminell? Hat er was ganz anderes vorgehabt? Oder war einfach nur paddelig, ist er rumgeflogen, weil er was ausprobieren wollte?
Aber kann man das überwachen? Der Schaden, den diese Unsicherheit auslösen kann, ist riesengroß. Also gerade wenn Sichtungen in der Nähe von Flughäfen beispielsweise, haben wir ja selber schon erlebt, ne, dass diese Flughäfen da irgendwie tagelang gesperrt waren oder für einen Zeitraum.
Genau, in Malmö gab es gerade eine Geschichte. Malmö hatte, oder Stockholm, weiß ich nicht ganz genau, das kam jetzt als Nachmeldung nochmal hinterher. Die haben auch geschlossen, haben jetzt sozusagen nachgemeldet. War gar keine Drohnensichtung. Da war gar keine Drohne. Also das passiert ja auch. Das heißt, der vorauseilende Gehorsam ist einfach so stark, ich sehe da irgendwas. Ich sehe da vielleicht auch eine Spiegelung. Und vielleicht habe ich es auch nicht richtig identifiziert. Aber jetzt will ich darauf hinauf, was viel schlimmer ist. Also das ist dann von 0 bis 1. Ich sehe über mein Haus eine Drohne, ich sehe über die Stadt eine Drohne, übers Feld, über den Flugplatz und so weiter. Über ein Bundeswehrgelände oder andere kritische Infrastruktur. Kann das eigentlich jemand identifizieren? Ist eigentlich jemand dafür zuständig? Hat jemand das technische Equipment, das jetzt mal zu verfolgen? Nun ja, jetzt wird es kompliziert. Aus verschiedener Ebene wird es kompliziert. Zuständigkeit ist ein riesiges Problem. Jetzt kann man erstmal sagen, ja, grundsätzlich ist die Landespolizei verantwortlich. Ja, soweit klar, soweit gut. Eine Drohne ist das relativ egal. Erst recht, wenn das sozusagen ein echter Aggressor ist. Der geht über die Bundeslandgrenzen sozusagen innerhalb von wenigen Minuten überweg.
Stichwort Niedersachsen-Bremen.
Zum Beispiel, das, ja, oder das andere natürlich über die kritische Infrastruktur. Wer ist jetzt eigentlich der Verantwortliche? Ist es vielleicht schon die Bundespolizei? Ist es die Bundeswehr? Also sind jetzt sozusagen jetzt erstmal Kompetenzentscheidungen. Da, glaube ich, sind wir jetzt auf einem guten Weg, dass das geklärt ist. Das ist oder wird dieses Jahr geklärt sein. Das sehe ich relativ einfach. Jetzt brauchen wir technisches Equipment. Alle reden über das Wort Drohnenabwehr. Hm. Gut, das ist ein schöner Begriff, das ist sehr kampfstark. Aber bevor ich Drohnenabwehr machen kann, muss ich natürlich erstmal schauen, die Drohne, die jetzt geflogen ist, durfte das überhaupt? Ich mache ja viele Drohnenoperationen, ich mache ja für Kunden Drohnenoperationen. Bei mir kannst du davon ausgehen, dass ich alles genehmigt habe. Das ist die völlige, oder? Und meine Drohnen fliegen weit über die Sichtgrenze hinaus und die fliegen weit über weite Strecken hinaus. Da haben wir bestimmt auch Drohnensichtung. Aber die waren natürlich nicht illegal unterwegs. Hm. Und jetzt kann eine Polizeibehörde, kann eine Bundeswehr, kann eine wie geartete Behörde das unterscheiden? Kann sie das wissen? Also sage ich ganz deutlich, nee, kann sie nicht. Hm. Ganz, ganz schwierig. Ganz schwieriger Fall.
Insofern ist es wahrscheinlich also für diese Situation jetzt einfacher geworden, weil jetzt wesentlich weniger Drohnen privater Natur unterwegs sind. Also früher, was ich gerade als diesen Wilden Westen beschrieben habe, da war es ja noch viel, viel häufiger, dass man mal im privaten Umfeld einen so Bagger sehen oder wo auch immer, wo man war, irgendwie Drohnen fliegen sehen hat. Wenn heute die Situation immer noch herrschen würde, wäre es immer noch wesentlich schwieriger. Also das ist sozusagen der Traffic, auch wenn es ein harmloser Traffic ist, ist natürlich enorm weniger geworden.
Das muss man die Frage ist jetzt ja, glaube ich, ein bisschen, also ich glaube, das Problem haben wir gut beschrieben, das ist auch relativ klar, jetzt kann man noch lange drüber reden, sondern was wäre die Lösung? Naja, wir können natürlich einen Überwachungsstaat bauen. Wir bauen überall technisches Gerät für Milliarden, 10, 100, 1000 Milliarden Euro Drohnendetektionssysteme auf, bevor wir sie sozusagen irgendwie bekämpfen oder sowas. Überhaupt nicht finanzierbar, auch gar nicht sinnvoll. Sondern wir sollten hier den anderen methodischen Weg, glaube ich, ergehen. Dass man auf der einen Seite natürlich die in Verantwortung zieht, die kritische Infrastruktur haben. Das passiert auch langsam, das kriegt auch langsam eine Klarheit. Und auf der anderen Seite natürlich diesen Regelungswut, den wir haben. Wenn die ganze Verordnung natürlich total ausmisten. Ich sag mal eine Zahl, von den 100%, die wir jetzt haben, schmeißen wir 80% weg. Und regeln das Wesentliche. Mhm. Ich komme jetzt zum professionellen Markt. Wir stellen Anträge für Kunden, die wir konnten ganz hören und sagen, hier ist das Fluggerät 1000 Meter groß und so schnell und so hoch und damit wollen wir jetzt in den Luftraum. Also super, jetzt machen wir eine Genehmigung. Nun, als Privatperson haben Sie nicht wirklich die reelle Chance, die Genehmigung zu kriegen, weil Sie einfach durch diesen Antrag, das, was Sie da beantworten müssen, schon das mehrfach gemacht haben müssen, um es zu verstehen, was die Systematik ist. Jetzt würden natürlich die Behörden sagen, na, das stimmt jetzt auch nicht so richtig, was Herr Rossold sagt, wir haben ja sogar Ausfüllhilfen. Naja, selbst die Ausfüllhilfe hat eine Komplexität, das ist nicht einfach, das ist sehr, sehr schwer. Das zu bekommen.
Glaubst du, dass es eine gewisse Methode hat, dass es extra so gewählt ist, um genug Leute abzuschmecken,
also rauszufiltern? Ah, da würden wir zur Bösartigkeit. Nee, so funktioniert das nicht. Nein, der Aspekt ist ein anderer. Der Aspekt ist schlichtweg Sicherheit. Wir sind es gewohnt, in der bemannten Luftfahrt eine Sicherheit zu haben, die ist größer 10 hoch minus 7. 10 hoch minus 8, 10 hoch 7. Also jeder von uns kann in ein zugelassenes Flugzeug steigen und du kannst davon ausgehen, es ist maximal unwahrscheinlich, dass dir irgendwas passiert. Der sicherste Ort, den hast du gerade betreten. Unsicher wird es in dem Moment, wenn du wieder aussteigst. Das Lebensrisiko außerhalb eines Flugzeuges ist viel höher als in einem Flugzeug. Ich glaube, das ist uns allen klar hier. Das heißt, die Unfälle, die passieren, sind auf dem Weg zum Flugzeug oder vom Flugzeug weg. Aber nicht im Flugzeug oder während des Fliegens. Da kann man von ausgehen, da gibt es keine Unfälle. Wir reden darüber, dass weniger als 1000 Menschen pro Jahr weltweit im Flugverkehr, im kommerziellen Flugverkehr sterben. Ja, weniger. Ja. Deutlich weniger. Ja. Weltweit. So, also ich glaube, das ist nicht das Problem. Das Problem ist eher an dieser Stelle, die Regulatorik spielt immer darauf hin, dass man irgendwie das mit den Drohnen sicher machen möchte. Ich halte das für einen methodisch fragwürdigen Weg, so vorzugehen. Weil Sicherheit in der bemannten Fliegerei gab es durch klare Regulation. Ich spüre jetzt mal 60, 70, 80 Jahre zurück, seit der Zeit ist Fliegen als sicher einzustufen. Sondern eben auch die Möglichkeit zu schaffen, viele, viele Stunden zu erfliegen. Und bei diesen vielen Stunden eben auch die Fehler zu sehen, die in dem System ist. Also die Systematik zu erkennen. Natürlich muss ich ein Fluggerät, muss ich eine Steuerung, muss ich eine Ausbildung für die Piloten auf einem gewissen Niveau haben. Aber die richtige Qualität im System hat sich immer erst bewiesen, wenn wir Tausende, Zehntausende von Stunden damit gesammelt haben. Ich komme wieder auf DJI zurück. Will ich gar nicht. Muss ich aber sagen, die haben Millionen von Flugstunden mit ihren Flugsystemen entwickelt, weil sie es einfach getan haben. Und uns steht die Regulatorik zurzeit genau für die europäische oder für die deutschen Unternehmen da echt im Weg.
Nichtsdestotrotz hast du schon erwähnt, dass sich der Standort Bremen, der schon eine lange Historie hat, weiterentwickelt hat. Wie würdest du ihn beschreiben? Wie würdest du das Ökosystem in Bremen beschreiben? Ist das ein ernstzunehmender Standort? Kann man mit Fug und Recht behaupten, so ähnlich wie wir aufgestellt sind, was Raumfahrt und was Luftfahrt betrifft, sind wir auch bei Drohnen schon auf dem guten Weg, richtigen Weg, noch gar nicht auf dem Weg?
Ich würde jetzt mit einer politischen Antwort beginnen.
Ja, sehr gerne.
Der Flugplatz Oldenburg-Hatten liegt in Niedersachsen, im gemütlichen Ort Hatten. Und Bremen gemeinsam, Bremen natürlich viel mehr, auch Großindustrie, hat eine Leistungsfähigkeit entwickelt in der Luftfahrt, die atemberaubend ist. Mhm. Also der Flugplatz Oldenburg-Hatten sicherlich nicht vielleicht in der Größe, aber Bremen natürlich eine fantastische Größe. Hier wird Flugzeugbau, ja, weiß ich nicht, späte 10er, frühe 20er Jahre des letzten Jahrhunderts durchgeführt. Hier sind wesentliche Entwicklungen, haben hier stattgefunden. Nicht irgendwo auf der Welt, sondern sie haben hier stattgefunden. Der Focke mit seiner Hubschrauberentwicklung, die anderen Firmen, die sozusagen alle möglichen Arten von Verkehrsflugzeugen, auch militärische Flugzeuge entwickelt haben, ist der Standort Bremen. Das ist die Wiege der Luftfahrt in Deutschland, in Europa, in der Welt, in vielen Bestandteilen. Das hat dazu geführt, dass sich hier das ganze Thema Luft und damit auch Raumfahrt ist ja auch ein sehr starker Sektor, ist nur nicht mein Fachgebiet, da kann ich nicht ganz so viel zu sagen, aber Luftfahrt hat eine riesige, stringente Entwicklung gemacht. Auch sozusagen die Jahre der 50er, 60er Jahre, also nach dem Krieg, ist ja hier gleich wieder Flugzeugbau angefangen, mit ganz, ganz vielen kleinen Firmen, die viele heute gar nicht mehr kennen, auch aus der Umgebung und Bremen herum, also in Niedersachsen. Also Bremen und Niedersachsen hat da schon sozusagen der Gürtel, Bremen liegt in Niedersachsen und dieser Gürtel gemeinsam hat eine Funktionalität. Also die Namen, die großen Namen kennen wir alle, die ganzen Zulieferer kennen wir natürlich nicht. Die Zulieferer sind natürlich wieder viel, viel mehr, die aber keiner kennt. Ist auch nicht wichtig dabei. Aber es hat sich aus den 60er Jahren eine Konstellation, es hat sich zusammengefügt. Airbus ist daraus entstanden, mit einem riesigen Werk, was wir hier haben. Rheinmetall ist hier, andere große Firmen, ganze Zulieferer. Und da hat sich eine Qualität und eine Quantität entwickelt. Da sind wir, glaube ich, in Bremen sozusagen auch im europäischen Verhältnis ganz, ganz, ganz vorne. Hm. Und was das denn überhaupt ist hier.
Ja, und was das Thema Drohnen angeht, wo sind wir da?
Ich würde das nicht voneinander trennen, sondern sozusagen, da ich hier schon vorhin sagte, Drohnenentwicklung Ende 70er Jahre sehr stark hier getrieben von den Firmen, auch anderen Firmen, die wir heute gar nicht mehr so kennen, ist dieses Know-how über die Jahrzehnte gewachsen. Aufgeploppt ist es, wie wir vorhin sagten, so irgendwie in den späten 10er Jahren, die Wahrnehmung stattgefunden hat, dass natürlich vehement und sehr stark an diesem Standort Bremen, auch in den 80er, 90er Jahren. Das heißt, da ist eine riesige Basis schon an Know-how gewesen. Jetzt kommt der nette Hype dazu und das beflügelt es ja auch nochmal, dass es also nicht nur ein reines Fachthema ist, sozusagen, dass sich Ingenieure darüber unterhalten, sondern dass wir sozusagen eine gesellschaftliche Diskussion haben, dass wir eine politische Diskussion haben und auch eine regulatorische Verwaltungsdiskussion da drin haben. Das heißt, jetzt sind alle irgendwie getrieben und das ist auch gut so, weil mittlerweile ist aus der, anfangs gesagt, der reinen Spielzeugabteilung, ist heute eine kommerzielle Anwendung geworden. Mhm. Zu den Anwendungen sollten wir gleich noch ein paar Sachen sagen, weil auch da haben wir ruckzuck nur wieder die Spielzeugabteilung, dass sich einer kauft, um mal rumzufliegen. Und die Fans, da liegen, dazwischen liegt die wirkliche Wahrheit.
Du hast vorhin mehrmals erwähnt, dass wir uns diesen Quadcopter irgendwie aus dem Gedächtnis streichen sollen, wenn wir uns über das Thema Drohnen sprechen. Was sollen wir denn stattdessen im Gedächtnis haben? Was willst du denn, dass wir
ich will das auch keinem ausreden. Das muss jeder genauso tun, wie er es für richtig hält. Nur wenn wir so ein bisschen über die Anwendung gleich reden, ich glaube, dann wird das klar. Weil wenn wir über einen Quadcopter reden, dann haben wir nur einen Teil der Anwendung. Und wir sollten sozusagen über das System reden. Mhm. Das System.
Aber fangen wir da vielleicht an. Quadcopter, wo ist der heute im Einsatz? Wo ist der echt ideal dafür geeignet? Wo hat sich etabliert?
Du willst vielleicht ein Fußballspiel aufnehmen und möchte sozusagen vielleicht darüber eine Drohne fliegen haben. Ja. Muss man sehen, wie weit das
geht. So Videoaufnahmen ist der Klassiker.
Videoaufnahmen, ja. Dann Radrennen. Oder du möchtest Fotoaufnahmen machen für dich.
Bei der Olympiade haben wir es spektakulär gesehen. Diese Drohnenflüge beispielsweise beim Bobfahren oder das war ziemlich cool.
Ja. Ja. Und das ist safe. Das ist jetzt unsicher für irgendjemanden war, sondern das kann man safe gestalten. Nein, also der Quadcopter hat eine riesengroße Anwendung. Ich meine, der Dachdecker typischerweise, der Immobilienmakler, also jedes handwerkliche Gewerk im Prinzip nutzt heute eine Drohne oder kann eine Drohne nutzen.
Das ist also im Bereich Videoaufzeichnung, ne? Also Video, ja.
Auch vermessen. Eine Vermessungsanlage mit drauf. Das heißt, ich möchte sozusagen von außen das Dach sehen. Ich möchte ein Angebot machen. Hey, ich kann das sozusagen jetzt vermessen krabbel da oben rauf und messe, oder ich schicke da eben für 10 Minuten eine Drohne raus, die vermisst mir eben, wie groß das Dach ist, welche Neigung das hat, wie das aussieht, und kann meinem Kunden sozusagen am nächsten Morgen das Angebot geben in 7 verschiedenen Farben, wie das neue Dach aussehen könnte. Hm. Das kann das. Oder ein Immobilien.
Und da mal jetzt mal als Beispiel, ist es, wenn ich jetzt ein stinknormaler, Anführungszeichen, Dachdecker bin, der eigentlich damit nichts am Hut hatte, das heute anzufangen, damit zu arbeiten, jetzt kommst du mit der Regulatorik, ist das schwierig für so jemanden da einzusteigen, oder sind die Hürden auch so hoch, weil es wieder so viele Erlaubnisse braucht?
Er hat eine klare Anwendung. Er möchte über einem Haus eine Aufnahme machen. Mhm. Da sucht er sich sozusagen die richtige Drohne aus. Der braucht dafür eine Lizenz, also einen Pilotenschein, diesen A1, A3-A2, Pilotenlizenzierung, EU-Führerschein für Drohnenpiloten. Dann muss er sozusagen eben anmelden, dass er eine Drohne hat, mit der er das und das machen möchte, möchte dafür eine Betriebsgenehmigung haben und wird diese auch bekommen.
Mhm. Okay. Ja. Mhm.
Das macht er mit der Landesluftfahrtbehörde. Also in Bremen und Hannover ist es halt überschaubar einfach, weil das ist noch Ländersache. Andere Bundesländer haben das leider zum Luftfahrtbundesamt abgegeben und dann wird es halt komplizierter.
Okay, also, da haben wir es richtig gemacht. Das funktioniert relativ gut in diesen Bereichen. Gut, ja. Auch wenn ich irgendwie ein Fotograf bin oder ein Videograf.
Das kriegst du genehmigt, ja. Das ist alles überschaubar vom Aufwand.
Okay. So. Ja. Gut, das war der ganze Bereich von Messungen und Videoaufnahmen.
Genau.
Jetzt gibt es noch weitere Bereiche, Landwirtschaft beispielsweise.
Da kommen wir gleich hier, weil das in der Stadt eben so ein bisschen bei Gebäudereinigung. Mhm. Also Gebäudereinigung, große Häuser von draußen. Ja, da hast du draußen ja manchmal so ein Gestell und dann fährt dann ein Mensch runter an den Glaswänden und schrubbt das ab. Das kannst du auch mit der Drohne viel einfacher machen.
Das habe ich nicht gesehen. Ist das im Einsatz oder ist das eine Idee? Oder
das, ist das ist im Einsatz.
Man hat sie etabliert.
Tut es gerade. Okay. Gerade auch in Deutschland, da war es ein bisschen von der Regulatorik wieder schwierig. So, aber das ist jetzt gelöst, wie das aussieht. Die ersten Genehmigungen sind ausgesprochen, dass die ersten Hochhäuser so gereinigt werden.
Mhm. Erst einmal eine wichtige Frage, Zwischenfrage dazu. Die Drohnen, die dort zum Einsatz kommen, sowohl jetzt diese Videoaufnahme als auch im Bereich im Gebäudewartung oder Reinigung, sind das wieder Drohnen, die in Asien hergestellt werden?
Muss man wohl so
diagnostizieren. Okay, also wo ist da die Wertschöpfung ist nicht hier in Deutschland?
Nein.
Okay, das ist schon mal ein interessante Zwischenbemerkung, dass haben sie etabliert in bestimmten Bereichen, aber 100% dieser Drohnen sind DJI oder was auch immer.
Ich würde nicht sagen 100%, aber eine Größenordnung, die sicherlich...
Anders gefragt, gibt es einen ernstzunehmenden deutschen Hersteller, bei dem ich gute, vergleichsweise preiswerte, konkurrenzfähige Drohnen, die mit asiatischen
oder chinesischen Drohnen... Konkurrenzfähig schon, preiswert natürlich nicht. Im Preis sind die Asiaten einfach unschlagbar.
Okay. Ja, da wird es ja schon mal interessant. Ne? Also du zeigst jetzt Gebiete auf, wo Drohnen etabliert sind und sich durchgesetzt haben und wirklich auch sinnvoll sind, aber die Wertschöpfung haben wir hier nicht in Deutschland und schon gar nicht in Bremen. So. Also für diese in diesem Bereich. Vielleicht kommen wir noch in andere Bereiche, aber das lassen wir einmal
das
so festhalten.
Stehen lassen. Ja, das kannst du festhalten. Also die Wertschöpfung, bevor wir jetzt auf die nächste Anwendung, würde ich jetzt ein Wort zu den Drone Days verlieren, weil das ist der Kernfaktor der Drone Days, nämlich eine Drone Economy zu schaffen.
Ich dachte ganz kurz, die Zuhörer wissen nicht, was Drone Days ist, aber ganz kurz.
Also Drone Days ist ja so eine Veranstaltung, die wir 2024 hier in Bremen und Oldenburg hatten zum ersten Mal durchgeführt haben. Das ist eine Geburt sozusagen an einem netten Abend auf der internationalen Luftfahrtausstellung in Berlin 2024. Da saßen wir zusammen und nach dem Motto, was fehlt noch? Es fehlen die Drone Days. Es sich zu treffen, die Community trifft sich, Anbieter, Nachfrager, BOS, Bundeswehr, Polizei, Hersteller, Regulatorik, Behörden, dass sie wirklich mal auf einer Veranstaltung gemeinsam sind. Mhm. Also nicht, es ist nach dem Motto, das ist eine Verkaufsveranstaltung, ist es gar nicht, sondern es zeigen sich Hersteller, es zeigen sich Nachfrager. Die Community trifft sich, um geballt mal in 3 Tagen Kurzvorträge zu hören, Panels durchzuführen und Fachgespräche zu führen.
Ist das ausgerichtet auf die deutsche Community?
Oder? Nein, überhaupt nicht. Okay. Sie ist ausgerichtet mittlerweile aus Europa. Sie ist gestartet nach dem Motto, wir laden mal alle nach Bremen und Hatten ein. So sind wir 2024 gestartet. 2025 haben wir es dann schon ein bisschen professionalisiert. Es ist sehr deutlich geworden, wohin die Reise geht. Das war dann noch sehr deutsch. Die ersten ausländischen Unternehmen waren schon da, auch Teilnehmer. Dieses Mal sind wir schon richtig internationalisiert, wie mein Partnerland Niederlande zum Beispiel.
Aber es soll bewusst europäisch sein? Darf jetzt, also US-amerikanische Hersteller oder
Supplier auch dabei?
Asiatisch auch?
Ja, alle. Was heißt alle? Alles ist immer nichts. Das ist schon, glaube ich, differenziert darzustellen.
Ich frage das deshalb, man könnte ja beispielsweise sagen, pass mal auf, wir wollen das ganz besonders deshalb, weil wir hier das Ökosystem irgendwie fördern wollen.
Das macht auch keinen Sinn. Keinen Sinn. Also jemanden auszuschließen auf dem Spielfeld macht nie Sinn, sondern die eigenen Spieler zu motivieren, dass sie besser werden, macht viel mehr Sinn. Weil wir wollen damit etwas ankurbeln, wenn das der Tisch sozusagen ist, die Drones sind, dann wollen wir sozusagen, dass dieser Begriff Drone Economy dass mal irgendjemand dem anderen auch eine Rechnung schreiben kann, miteinander Geschäfte zu machen, sich darüber entwickelt. In allen anderen Bereichen der Wirtschaft kennen wir das, ganz gut geordnet. In der Drohnenwelt kennen wir das überhaupt noch nicht so richtig gut. Das ist nicht so ganz klar. Wer ist eigentlich der Adressat einer Rechnung? Das ist auch an einigen Stellen ganz schwierig. Also für den normalen User, also für den nicht kommerziellen Bereich, für den Privatuser, sein, wer geht in den Laden, zahlt da seinen Betrag für eine Drohne, nimmt sie mit und spielt damit rum. Hier geht es ja um was anderes. Hier geht es sozusagen um Geschäftsmodelle. Geschäftsmodelle des Dachdeckers ist relativ einfach. Auch der Dachdecker möchte halt eine richtige Drohne haben, die diese Funktionalität, ob er sie wirklich alleine aussuchen kann, das möchte ich vielleicht, ich will ihn da nicht unterschätzen, aber auch das ist schon ein Stück Beratungsgeschäft, die richtige Drohne dafür zu finden. Und damit auch das ganze Thema Maintenance. Wie warte ich die? Wie benutze ich sie? Wie mache ich das sicher? Da reden wir jetzt über eine kommerzielle, professionalisierte Ebene. Und darüber reden die Drone Days. Das entwickelt zu einer Drone Economy.
Ja, und erwartet ihr da auch beispielsweise Dachdecker oder Fotografen oder was? So potenzielle nicht. Kunden oder ist es wirklich eine Fachkonferenz, wo das Ökosystem, das die Systeme entwickelt und weiterentwickelt und
also nochmal, der Fotograf und der Dachdecker wird nicht ausgeschlossen, aber ich glaube nicht, dass es für ihn wirklich spannend ist.
Okay.
So würde ich das sehen. Der Name reine Fachkonferenz, der ist immer für mich so bedrückend. Das ist große Langeweile.
Ist es so?
Das ist für mich gar nichts, sondern wir haben ja bewusst die beiden Orte ausgesucht, den Flughafen Bremen. Da startet am Mittwoch immer sozusagen die Konferenz mit den Panels und dann die nächsten zwei Tage, der Donnerstag und Freitag, geht es ja aufs Flugfeld. Wir gehen ja raus nach Oldenburg-Hatten, aufs Flugfeld, sozusagen in einem Ökosystem des Fliegens. Das heißt, wo real geflogen wird. Beim Flughafen Bremen wird auch real geflogen, aber da können wir sozusagen nicht so frei hantieren, wie wir das auf so einem kleineren Flugplatz wie in Oldenburg-Hatten können. Hier ist es halt deutlich komplizierter, deswegen auch sozusagen dieses Zweigespann. Wir sind dann zwei Tage in Hatten, wo wir auch die ganzen Aussteller haben, die sich zeigen, wo wir auch eine Konferenz haben, die parallel läuft und wo auch geflogen wird, wo wir exakt auch fliegen. So. Und viele zerschellen ja in dieser rein theoretischen Diskussion, diese reine Fachdiskussion, wo man sich alles Mögliche erzählt. Nun, jetzt machen wir das auch mal gleich eine Stunde draußen, später in der Realität. Und da zerschellen halt die meisten dran. Und da wollen wir sozusagen die Neuigkeiten zeigen und wohin die Welt geht, was da passiert. Und da tauchen jetzt eben nicht die DJIs aus, sondern die etwas komplizierteren Geräte, die auch später eine Drone Economy nicht über eine Massenproduktion abbilden können, sondern über eine spezielle Produktion, wo ich auch mit 10 Systemen halt ein kommerzielles Modell abbilden kann.
Und da haben wir eher eine Chance.
Also wir ganz weit vorne, also wir absolut vorne. Natürlich. Also das ist ja, darum geht es.
Also das ist ja spannend. Ich meine, du stellst die These auf, aber bei diesen spezialisierten Systemen
haben wir eine Chance. Haben wir eine wahre Chance.
Haben wir sogar die Nase vorne?
Da haben
vis-à-vis
die
Asien?
Wir haben die Kompetenz. Definitiv ist sie vorhanden. Und vorne die Nase zu haben, kann ich dir in 2 bis 3 Jahren sagen, weil dann sehen wir, ob sich das ökonomische Modell so entwickelt. Jetzt wäre es eher eine Frage der Mutmaßung. Da würde ich sagen, ja, die Mutmaßung sagt sehr deutlich, wenn wir mit der Performance hier in Bremen und Platz Oldenburg hatten, also in Niedersachsen gemeinsam, mit der Performance weiterarbeiten, ja, dann sind wir vorne.
Und gib mal ein paar Beispiele von solchen Systemen. Wir haben jetzt viel gesprochen über irgendwelche Videoaufnahmen und
Dachdecker. Also eine Aufnahme, also zum Beispiel nehmen wir mal die Deutsche Bahn. Unsere Deutsche Bahn. Die Bahn hat viele Tausende von Kilometer Strecke und deswegen hat sie Streckenläufer. Das heißt, es sind Menschen, die laufen diese Strecke ab. Ich weiß nicht, 800, ja, die gibt es. 800 bis 1000 Menschen sind das, die das machen. Die laufen Tag ein, Tag aus die Strecken ab und gucken dabei, ob die Schienen in Ordnung ist, ob die Schrauben fest sind, ob da irgendwas im Weg ist. Die Deutsche Bahn hat ein Projekt gestartet vor 2 Jahren, 1,5 Jahren. Sie wollen gerne 200 fliegende Systeme einführen und einen Teil der Streckenläufer entlasten. Und diese Strecke einfach automatisiert abfliegen. Das ist natürlich ein Gerät, was eben nicht nur, das muss ja eine Strecke abfliegen, das heißt, das muss Flächen dran haben, sonst würde es sozusagen nicht so energieeffizient fliegen können. Mit einer Fläche kann ich energieeffizienter fliegen, als wenn ich so einen Quadcopter hätte. So, das heißt, da geht der Trend hin und sie hat viele Sensoriken. Das Ding soll nirgends gegenfliegen, muss sozusagen exakt vermessen, muss Mikrometer kleine Schrauben sehen oder, ich meine, die sind ja nicht Mikro, die sind ja, weiß gar nicht, wie groß sie sind, aber da sind Schrauben halt in der Erde, sind die ganzen Sachen so weit frei, dass der Zug da langfahren kann, sicher langfahren kann. Das ist eine ganz klare Aufgabe, da geht es nicht um einen Massenmarkt, wobei 200 Systeme natürlich auch schon ernsthaft sind, aber das ist so ein spezieller Markt, das ist ganz klar ein deutscher, europäischer Markt, der von einem deutschen Unternehmen oder von einem europäischen natürlich komplett bespielt wird.
Vor allem, kann ich mir da auch vorstellen, dass wir ein Eigeninteresse daran haben, dass das ein deutscher Anbieter ist beispielsweise, um die Sicherheitsrisiken da auch zu minimieren?
Naja, oder? Ich glaube, die Anforderungen dazu sind eindeutig. Das muss ein System sein, was es erstmal kann. Dann muss es ein System, das es auch über Dauer kann. Dann muss es sozusagen Maintenance, also reparaturfähig sein. Ja, das sind ja mehrere Anforderungen, die dabei stattfinden, die an solch ein System haben möchten. Und jetzt kommen wir wirklich in eine Domäne, wo deutsche und europäische Unternehmen auch stark sind.
Weiterer Aspekt, der da wahrscheinlich zum Tragen kommt, ist also diese Videoaufzeichnungen, die gemacht werden. Die wird sich ja nicht jemand angucken, sondern es wird in gewisser Weise ja eine Bilderkennung, Videoerkennung, Stichwort KI geben, die das Ganze automatisch auswerten kann, sodass nicht jemand sich da hinsetzen muss und die stundenlange Videoaufnahmen sich angucken muss. Gehe ich recht in Annahme, dass es so ist? Oder geht zumindest die Reise dorthin, naja, dass diese Drohne automatisiert erkennen kann und flaggen kann?
Ja,
und
so? Das ist auch ein Lernprozess natürlich. Du trainierst sozusagen deine KI, dass sie das identifiziert, was gut ist und sonst auch was schlecht ist.
Also da ist KI im Einsatz. Das ist ein klassisches
Gebiet. Klassischer Feld, wo sozusagen KI in der Auswertung...
Und da ist eine interessante Frage. Sind das Modelle oder KI, die auch in Deutschland entwickelt wird? Oder müssen wir da auch uns irgendwelchen amerikanischen oder asiatischen Modellen bedienen?
Jetzt sind wir gleich in so einem riesigen Dilemma dieses Gesprächs unterwegs, weil wir natürlich überall so Randtechnologien oder was heißt Rand? Stabstechnologien sehen, wo wir einfach nicht so stark sind, wie wir stark sein müssten als Industrienation. Natürlich haben wir da ein Riesenproblem, dass einige Hardware und Software im Bereich KI eben nicht mehr aus Europa kommt.
Gar nicht. Das wäre ein perfektes Beispiel. Also selbst wenn wir die Drohne irgendwie komplett in Deutschland oder in Europa herstellen könnten, mit allen drum und dran, dann diese zu betreiben und die Software zu haben, die KI zu haben.
Es gibt ja schon Hersteller, Softwarehersteller, die auch KI-Lösungen können, die auch von hier kommen. Das ist ja nicht so. Nur, das ist natürlich alles auch eine Frage des Preises wieder am Ende des Tages. So. Ist ja die Frage, ob die, das kann ich jetzt nicht beurteilen, will ich auch gar nicht beurteilen, ob das ein Kriterium ist, die sich sozusagen die Menschen stellen bei der Deutschen Bahn, dass die KI-Lösung natürlich komplett eine Lösung aus Europa unter unseren europäischen Datenschutzgesetzgebungen sein soll und hier gehostet sein soll, dass sie wirklich hier auch läuft. Oder kann das sein, dass diese Daten regelmäßig gen Fernost oder gen Nordamerika laufen?
Ja.
Denn DJI muss man ganz deutlich feststellen, wenn man so ein System hat, dann sollte einem klar sein, dass seine Daten halt auch in China sind.
Ja, das ist klar. Ja.
Also wenn ich meine Drohne durch die Welt fliege, muss ich davon ausgehen, dass meine Bild- und Tondaten auch in China sind.
Ja, deswegen sagte ich, in diesem speziellen Fall, wo wir unsere Bahnstrecken abfliegen, ist vielleicht nicht...
Kommt das wohl nicht in Frage, oder? Da müssen wir eine Lösung haben, oder sagen wir so, das sollte eine Security Policy natürlich hergeben, dass ich sicher sein kann, wo diese Daten überall liegen.
Ja. Okay, das war jetzt ein Beispiel von so einem kommerziellen System, was relativ hoch speziell ist, speziell entwickelt.
Da haben wir auch Lösungen, die können Sie kaufen.
Ja, lass uns mal jetzt Richtung Defense gehen und Militäranwendung, weil das auch ein wichtiger Bereich ist.
Wollen wir noch einen Augenblick über Zivilanwendung?
Gerne, okay.
Das ist richtig spannend, haben wir da gar nicht diskutiert.
Okay, dann geht da rein.
Also,
okay.
Was keiner so vor Augen hat, der größte Markt, der entstehen wird, ist Landwirtschaft. Das wird der mit Abstand größte Markt werden von Arbeitsrobotern. Also ein heutiges, aktuelles, wenn man ehrlich ist, seit einem Jahrzehnt sind Maschinen in der Landwirtschaft, die fahren autonom. Also ein modernes Treckersystem wird deswegen zum Feld gefahren, weil es verboten ist, es autonom dahin fahren zu lassen. Könnte das natürlich da alleine hinfahren. Arbeiten auf dem Feld macht das Ding alleine. Ich meine, der Landwirt wird da sicherlich auf seinem Feld nicht mehr groß am Lenkrad rumdrehen, sondern das kann das Ding komplett alleine. Wenn man sich jetzt überlegt, was fehlt jetzt noch? Naja, er ist sozusagen verpflichtet, sich mit dem Thema Rickets-Rettung zu beschäftigen. Das muss er können. Er muss sozusagen durchgehend darauf achten, dass er nicht zu viele Pestizide oder Dünger ausbringt. Das heißt, das muss er wirklich zielgerichtet machen. Er möchte wissen, ist die Feuchtigkeit im Boden optimal? Haben wir einen Schädlingsbefall im Boden? Das kann natürlich wunderbarerweise im Teaming sozusagen ein Flugsystem wird integriert auf einem autonomen Trecker. Also vom Sprachgebrauch ist es nicht so richtig schlau, was ich hier gerade mache. Nennen wir es ein landwirtschaftliches Gerät, nennen wir es Arbeitsgerät, was auf dem Feld benutzt wird, wo zurzeit noch ein Mensch hinfahren muss, dass er arbeitet. Aber im Prinzip könnte er da aussteigen. Und im Teaming habe ich sozusagen ein Flugsystem, was ein paar Meter davor wegfliegt, nach unten schaut mit seinen Sensoren, um genau diese Punkte, wie Rickets finden, etc., einfach mit abscannt. Es fährt nicht jemand raus, der macht Rickets-Rettung. Das macht das System selber und dann hält einfach das Arbeitsgerät an, wenn ein Rickets identifiziert wird. Das steht einfach hin. Gut, jetzt müsste der Mensch jetzt eingreifen und das Tier da wegtragen, weil das steht nicht selber auf. Machen die halt nicht. Das sind keine Fluchttiere, diese Rickets. Aber damit ich das zum Ausdruck bringe, das heißt, die Arbeitserleichterung für die Menschen in der Landwirtschaft ist ja die maximal gigantisch, wenn wir dieses Teaming haben. Und das werden wir in diesem Jahrzehnt noch sehen.
Was hält es momentan noch davon ab? Wo ist der
Ja, sagen wir so, das fängt jetzt
Kosten.
An. Nee, gar nicht Kosten, ich glaube, das Thema. Nein, ich glaube, das ist etwas, was auch wieder so ein Impuls, das wird über Nacht passieren. Du wirst plötzlich feststellen.
Aber die Aussage, dass wir der größte Bereich sind, ist schon eine Aussage, ne?
Ja, das ist der größte Bereich. Du siehst das halt in der komplizierten Landwirtschaft. Nehmen wir Weinbau. Im Weinbau, wo du sozusagen mit so einem kleinen Trecker an dem steilen Hängen arbeiten willst, da kannst du nicht wirklich gut arbeiten. Da siehst du heute weltweit Drohnensysteme, die genau das tun. Das findet statt. Okay. Und für mich vor meinem geistigen Auge ist das auch, was wir in der Flächenlandwirtschaft einfach sehen werden. Und zwar gar nicht, weil es vielleicht technologisch toll ist, auch nicht, weil wir vielleicht weniger Dünger ausbringen. Das ist einer der Indikatoren, oder dass wir besser in der Rickettsrettung werden. Das ist ein Indikator. Der andere Indikator ist viel, viel stärker, nämlich wir haben keine Menschen, die da arbeiten wollen. Aber in Köln ist einfach nicht mehr da. Also der Mangel an Arbeitskraft ist für mich der treibende Faktor in der Landwirtschaft.
Okay.
Guck dir mal Landwirtschaft an. Die findet in ganz Europa, auf der ganzen Welt, eigentlich wird jedes Stück Land in irgendeiner Art und Weise bearbeitet. Das ist ja nicht so zu sagen, dass es nur da oder da oder da. Es findet internationalisiert, global statt. Und das könnte auch wieder ein kommerzieller Faktor sein, wo deutsche, europäische Firmen einfach vorne mitspielen können. Da spezielle, weil das sind schon komplizierte Fluggeräte. Aber es ist auch ein tendenzieller Massenmarkt. Ganz klare Zielsetzung aus unternehmerischer Sicht, das ist ein Markt. Oder die Schwerlastdrohne. Es gibt heute eine gute aus Norwegen, es gibt eine gute aus den Niederlanden. Da reden wir über 100 bis 150 Kilo Hebelast. Das sind natürlich super Systeme, um eine komplizierte Last an bestimmte Orte zu kriegen. Wo du heute einen Kran aufbaust, kannst du auch so ein Ding benutzen. Oder Logistik. Gar nicht die Logistik, und das ist sozusagen mein Lieblingsvortrag, den ich auch gerne mal halte, die sogenannte Pizzadrohne. Also die Vorstellung, auch wieder so ein Kopfkino, die Pizza wird ausgeliefert in der Stadt mit der Drohne. Da bin ich auch oft schon gefragt worden, und kann man das, ich sage 100%, das kriegt man hin, das geht. Das würde ich sogar vielleicht so genehmigt kriegen. Das werde ich technisch hinkriegen. Das ist gleich die Herausforderung. Also das ist eine Herausforderung, aber lösbar. Es wird an einem einzigen Punkt scheitern, an der ökonomischen Frage. Das ist die teuerste Möglichkeit, eine Pizza zu liefern. Jede andere ist ökonomisch besser. Das Fahrrad, das Auto, der Roller, zu Fuß. Diese Möglichkeiten sind dem ökonomisch immer überlegen. Deswegen wird die Pizza-Drohne nicht kommen. Wir gucken mal in der Filmwelt jetzt kurz nach. Wie ist denn noch mit das fünfte Element? Ich weiß nicht, hat's nicht gesehen. Würde ich anschauen, Ende der 90er Jahre. Der beschreibt nämlich ganz toll, warum eVTOLs, warum unbemannte Systeme doch bemannt sein werden. Die sind sozusagen da rumgeflogen, also auf mehreren Ebenen, und da sind auch Taxis rumgefahren. In diesem Taxi saß ein Taxifahrer. Und das ist das Sinnbild dafür, warum wir sozusagen autonome Systeme nicht haben werden, wo einfach nur Passagiere einsteigen, sondern wo der Passagier erwartet, da sitzt jemand dran. Ob der was tut oder nicht, ist gar nicht wichtig. Die Erwartungshaltung ist einfach da.
Okay, so, Stichwort Defense.
Ja, die Defense ist sicherlich gerade aktuell der spannendste und
größte. Das Thema, ne? Ja, deswegen sind wir ein bisschen spät dran, dann damit einzusteigen, aber nichtsdestotrotz, gib mir da einen Einblick darin, auch mal wieder ein bisschen auf Bremen. Du hast gerade erwähnt, Rheinmetall seit vielen Jahren hier, Airbus auch hier, also die Defense-Landschaft hier ist schon existent, ist schon dort. Wie würdest du aktuell diese Zusammenarbeit beschreiben? Das ist ja auch im Wachsen, da ist jetzt auch Geld drin, das ist erkannt worden, dass es ein Zukunftsbereich ist, Zukunftstechnologie, die wir haben müssen, um uns zu verteidigen, um die Bundeswehr zu modernisieren beispielsweise. Wo sind wir aktuell und wie funktioniert das? Funktioniert das gut? Was braucht es noch, um da besser zu werden? Was braucht es, um irgendwie auch Bremen hier zu so einem wirklichen Standort zu machen, der hier wirklich auch was reißt, was schafft, was Neues baut und unsere Vorhaben unterstützt?
Wie ich vorhin schon sagte, Bremen war schon immer stark mit ihren Firmen, mit seinen Firmen sozusagen im Defense-Bereich, um bemannte Systeme zu liefern. Da sind ja auch welche von dem Einsatz. Also wenn man genau hinschaut, sind eigentlich alle Systeme aus Bremen, die im Einsatz sind bei der Bundeswehr.
Das ist zum Beispiel auch ein neuer Fusion. Das ist spannend. Das ist so ein bisschen interessanter Aspekt.
Und jetzt haben wir, glaube ich, auch der Zeitenwende. Ich meine, der Ukraine-Krieg, so schrecklich er ist, ist sicherlich der Anschluss gewesen, dieses Thema zu vertiefen. Also Defense und unbemannte Systeme war eigentlich vor der Ukraine gar nicht denkbar, es offen zu diskutieren. Ja. Insbesondere, wenn man über Aufklärungssysteme geredet hat, sicherlich schon. Wenn man über Kampfsysteme geredet hat, war das ein No-Go. Das war politisch und auch wahrscheinlich gesellschaftlich ein absolutes No-Go, darüber zu reden. Das ist jetzt durchbrochen. Also die Sinnhaftigkeit, mit Maschinen Menschen zu töten, brauchen wir nicht diskutieren. Das ist natürlich nicht sinnhaft, überhaupt nicht. Nur die Diskussion, dass das jetzt machbar ist, ist, glaube ich, schon gelaufen. Also die Bundeswehr wird Systeme einführen, definitiv. Und jetzt muss darauf geachtet werden, was heißt darauf geachtet werden, wie findet sich dort ein europäischer, deutscher Markt, deutscher Anbieter wieder, um diese Systeme zu liefern, die jetzt ausgeschrieben sind, die angefragt sind, die entwickelt werden. wieder stattfindet.
Gehst du davon aus oder erwartest du, dass die üblichen Verdächtigen sind, die da wieder eine Rolle spielen? Also die Unternehmen, die schon seit vielen, vielen Jahren in dem Bereich unterwegs sind? Oder gibt es auch eine Möglichkeit für Startups, da jetzt eine Rolle zu spielen? Und gibt es neue Gründungen, neue Ideen, frische Gründer, frische Unternehmen, die sich genau darauf spezialisieren und da auch irgendwie das Ganze ein bisschen aufmischen?
Naja, ich glaube, die schon gut im Geschäft sind, wollen auch gut im Geschäft bleiben. Also die großen Unternehmen wie Airbus und Rheinmetall, die werden sich die Butter nicht vom Brot nehmen lassen. Natürlich ist die Bundeswehr schon ernüchternd über das, was manchmal die große Industrie geliefert hat. Und gerade bei hochtechnologischen Geräten mit all ihren Schwierigkeiten, wo plötzlich Programme jahrzehntelange Verschiebungen haben, bis sie dann wirklich ausgeliefert werden. Die Bundeswehr hat natürlich identifiziert als Nachfrager, dass sie vielleicht auch mit Startups mal reden müssen. Es gibt ja auch ein paar erfolgreiche Startups. Aber wenn man so richtig guckt, sind die Startups natürlich alle schon auch wieder irgendwo eingebettet in den großunternehmerischen Strukturen, weil da die Gesellschafter und die Investoren natürlich auch sitzen. Also der Einkauf der Bundeswehr läuft über das Bayern BW. Mhm. Und das Bayern BW möchte natürlich nicht unbedingt mit einem Startup reden, sondern redet lieber mit einem reinbetriebenen Airbus dieser Welt.
Aber muss man da nicht mehr die Attitude ändern? Also das muss ich doch.
Ja, reden wir alle.
Man kann ja nicht immer nur auf die großen Konzerne warten, bis die mit Innovationen kommen. Ne? Man muss auch den Kleinen eine Chance geben, weil gerade bei solchen neuen, sich schnell entwickelnden Technologien haben manchmal kleine Startups einen Vorteil.
Ja, haben sie auch. Definitiv. Ja. Das hat die Bundeswehr auch identifiziert. Die Bundeswehr ist ja hängend dringend auch dabei, sozusagen das irgendwie auch anzuzapfen, in ihrem System, was eben sehr, sehr kopflastig halt konstruiert ist, sozusagen einzubauen. Sie haben ein Innovationszentrum gegründet in Erding, wo sie ja sozusagen neue Technologien mit Startups ausprobieren wollen. Wie gut das unterm Strich funktioniert, kann ich jetzt gar nicht von hier beurteilen. Will ich auch gar nicht. Ich stelle nur immer wieder fest, wenn man genau in die Kulisse reinschaut, wo sind Aufträge erteilt worden? Stellen wir wieder fest, dass sie die Großen, die sie gekriegt haben. Mhm. Das ist einfach so. Auch wenn alle bemüht sind, wirklich, und auch fest dran glauben, dass sie mit Startups etwas machen können, findet es eher überschaubar statt.
Mhm. Harald, du bist jetzt hier seit 10 Jahren mindestens an diesem Standort unterwegs und bist im Bereich Drohnen unterwegs und unbemannte Flugobjekte. Was würdest du dir wünschen für den Standort Bremen, wie es in den kommenden Jahren weitergeht? Wie bauen wir das, was wir uns erarbeitet haben, weiterhin aus? Wie verfestigen wir das und wie starten wir durch? Wie können wir sicherstellen, dass wir bei dieser sich schnell ändernden, besser werdenden Technologie auch in 10 Jahren hier noch eine richtige große Rolle spielen?
Naja, am letzten ist immer Vernetzung. Horizontale, vertikale Vernetzung. Mhm. Das führt dazu, sozusagen, dass große Unternehmen mit kleinen reden, dass Politik mit Unternehmen reden, dass Politik eben nicht nur mit großen Unternehmen redet, sondern auch mit kleinen Unternehmen, auch mit Startups. Und ich glaube, es bedarf ein Format. Und jetzt mal gerne nochmal sozusagen auf der Werbespur sozusagen die Drone Days. Das ist das Format, wo sie heute alle herkommen. Wir sehen die Bundeswehr, die ist dabei. Wir sehen die Großunternehmen dabei. Wir sehen aber auch die Kleinstunternehmen dabei. Wir sehen die Wissenschaft, die Forschenden sehen wir. Wir haben sie alle mit an Bord.
Hm. Wen siehst du, den noch nicht an Bord hat? Wen hättest du gerne noch mehr repräsentiert? Gibt es einen Bereich, wo du, da können wir noch ein bisschen ausbauen?
Nö.
Okay.
Das schon mal also gut das aussagen. Gemisch, wenn man sich sehr gut zu sehen auf den Drone Days, auf der Seite, dronedays.de. Da gibt es Ausstellen. Und da sehen wir die Logos mittlerweile und das Gemisch ist irgendwie schon gut gelungen. Ich will nicht sagen, dass es perfekt ist, aber aus meiner Welt der Betrachtung unbemannte Systematik, unbemannte wirtschaftliche Entwicklung, um die Drone-Economy anzuschieben, glaube ich, haben wir ein gutes Gemisch hingekriegt.
Okay, ich hinterlasse einen Link in den Shownotes. Wann ist nochmal ganz genau Ende August? Wann? Welche exakten Daten?
26. August bis 28. August.
Also fast um die Ecke. Wer noch Lust hat, wer sich noch nicht angemeldet hat und Interesse hat, wer heute diesen Podcast gehört hat, soll auf jeden Fall dabei sein. Habe ich gelernt. Vielleicht schaue ich auch nochmal vorbei, mal sehen, ob ich da was Interessantes finde oder mal eine Drohne selber fliegen lassen kann. Wir schauen mal. Harald, auf jeden Fall vielen, vielen Dank fürs tolle, interessante Gespräch und weiterhin viel, viel Erfolg hier mit allen deinen Projekten, die du so am Start hast, was das Thema Drohnen angeht.
Ja, ein Nachwort von mir, wenn ich das darf. Gerne. Also auch vielen, vielen Dank. Also wir haben, glaube ich, viele Themenbereiche abgeklopft. Es gibt noch viel mehr zu sagen. Zu den Drone Days möchte ich nur eins sagen. Ihr seid alle willkommen, aber ihr müsst euch bitte anmelden.
Das werden wir beherzigen. In dem Sinne, mach's gut und bis zum nächsten Mal.
Dankeschön.
So, das war der Go Global Bremen Business Talks Podcast mit Harald Rossol. Ich hoffe, euch hat's gefallen und ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Denkt dran, den Go Global Podcast zu abonnieren, damit ihr keine der kommenden Folgen verpasst. Für heute sage ich Tschüss und auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal. Euer Boris Felgendreher.